Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im Oktober 2022 haben sich auf einer Farm in Spanien Nerze mit dem Vogelgrippevirus H5N1 infiziert. Und zwar offenbar auch untereinander. Mehr als 50.000 der Tiere sind daraufhin getötet worden. Bei der Analyse der Viren haben Forschende mehrere Veränderungen im Erbgut gefunden, darunter eine typische Anpassung an Säugetiere. Wie leicht dieses Virus auch Menschen infizieren oder sich zwischen ihnen verbreiten könnte, ist unklar. So oder so weckt das Ereignis die Sorge bei Fachleuten, dass sich das Virus an eine Ausbreitung zwischen Säugetieren anpassen und damit auch für den Menschen gefährlicher werden könnte. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Virologen Thomas Mettenleiter gesprochen, Präsident des Bundesinstituts für Tiergesundheit, kurz FLI. Ich habe ihn zuerst gefragt, was über diesen Ausbruch auf der Nerzfarm bekannt ist.
Ja, wir erleben ja gerade eine fast weltweite Verteilung, Ausbreitung dieses Geflügelpest- oder Vogelgrippe-Erregers H5N1, eben nicht nur in Deutschland und in Europa, sondern auch darüber hinaus bei Wildvögeln. Und offensichtlich ist es diesem Erreger gelungen, auf welchem genauen Weg, können wir im Moment nicht sagen, in diese Nerzfarm zu gelangen. Es war wohl ein punktförmiger Eintrag, also dass nur einige wenige, vielleicht auch nur ein Tier sich daran infiziert haben. Aber durch die entsprechenden Haltungsbedingungen, die enge räumliche Nähe, konnte sich der Erreger dann offensichtlich in dieser Nerzfarm dann auch großflächiger ausbreiten.
Sie haben es jetzt schon gesagt, Expertinnen haben das als bislang stärksten Beleg dafür gewertet, dass dieser H5N1-Grippestamm von Säugetier zu Säugetier, also Nerz zu Nerz, übertragen worden ist. Das FLI hat das auch gemeldet. Eine Virusmutation deutet auf eine Anpassung an Nerze hin. Was genau steckt dahinter?
Das ist eine Anpassung an Säugetiere. Diese Vogelinfluenza-Viren, Vogelgrippe-Viren sind eben in der Evolution an die Vermehrung im Vogel angepasst. Die Säugetiere bieten eine andere Umgebung des Organismus und es kommt also dann zu Anpassungsmutationen, Veränderungen. Und es ist in der Tat bei diesem Erreger, bei den Nerzen, eine solche Veränderung gefunden worden. Es sind noch einige andere Veränderungen passiert. Aber diese eine, von der wissen wir aus vergangenen Experimenten und Untersuchungen, dass die mit dazu führt, dass es zu einer besseren Anpassung des Erregers an Säugetiere kommt. Das ist aber nicht die einzige. Es gibt noch andere, die sind bisher in Einzelfällen bei Wildvögeln gefunden worden. Auch diese jetzige ist in einem Fall gefunden worden. Aber bisher hat das nicht zu einer weiteren Anpassung, zu einer Häufung dieser Anpassungsmutationen geführt.
Und das könnte sich jetzt abzeichnen.
Kann man nicht vorhersagen. Wir haben jetzt ein Ereignis, wo wir einfach sagen müssen, der Erreger hat es in eine Umgebung geschafft, die eine bessere Tier-zu-Tier-Ausbreitung natürlich auch ermöglicht. So ein bisschen wie bei den Koloniebrütern, bei den Wildvögeln. Wenn also es der Erreger schafft, in solche doch eng gedrängten Populationen einzudringen, dann kann es auch zu einer entsprechend leichten Ausbreitung führen. Und jede Ausbreitung in einer neuen Spezies bedingt natürlich dann auch eine Evolution des Erregers, also eine Anpassung.
Wie gut ist denn da insgesamt die Studienlage für wildlebende Säugetiere, also zum Beispiel Waschbären, Füchse, Dachse oder Seehunde, die eben auch Kontakt mit infizierten Vögeln haben können? Droht da auch eine Virusübertragung innerhalb der Säugetierarten?
Also das ist bisher nicht nachgewiesen worden. Es gibt vereinzelte Untersuchungen, es gibt wenig flächendeckende Untersuchungen dazu. Aber seitdem es dieser Erreger H5N1 eben so weit geschafft hat, sich in der Wildvogelpopulation zu etablieren, damit immer wieder zu Ausbrüchen bei Nutzgeflügel führt, ist auch die Gefährdungssituation für die wilden Säugetiere, das sind im Wesentlichen Karnivoren, also Fleischfresser, gewachsen und die werden dann auch entsprechend intensiver untersucht. Von daher wissen wir aus einzelnen Ländern einzelne Befunde. Insgesamt gibt es weltweit etwas mehr als 100 dokumentierte solche Spillover, solche Übersprungsereignisse. Aber in keinem Fall war bisher zumindest schlüssig nachzuweisen, dass es dann auch in der Folge zu einer weiteren Ausbreitung innerhalb dieser Art, innerhalb dieser Population der Säugetiere gekommen ist.
Ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen könnte die Vogelgrippe eines Tages auch von Mensch zu Mensch übertragen werden, haben Fachleute jetzt nochmal gewarnt. Wann und wie könnte denn so eine Entwicklung drohen?
Also eine solche Entwicklung lässt sich bei Influenza nie grundsätzlich ausschließen. Es ist ein hochvariabler Erreger. Und wir wissen ja auch, dass die zumindest überwiegend die Pandemien des letzten Jahrhunderts durch Influenza, also durch Grippeviren, hervorgerufen worden sind. Da kann man sich verschiedene Szenarien überlegen. Es gibt Beispiele, dass solche Erreger sich auch zeitlich begrenzt vom Vogel auf den Menschen übertragen haben und in der humanen Population festgesetzt, zum Beispiel aus China. Wir kennen den ursprünglichen H5N1-Erreger, das ist ja nun fast 20 Jahre her, vor 15 Jahren bei uns auch hier aufgetaucht, der also zwar relativ selten auf den Menschen übergegangen ist, dann aber zu sehr schweren Krankheitserscheinungen bis Todesfällen geführt hat. Und wir haben jetzt eine Situation, dass zumindest die überwiegende Zahl der sehr wenigen humanen Infektionen, die nachgewiesen worden sind, völlig harmlos verlaufen sind, zum Teil ohne überhaupt Symptomatik zu zeigen. Aber das kann natürlich immer auch zu Anpassungsereignissen an den Menschen führen. Jede Vermehrung dieses Erregers, jede Weitergabe vom Organismus zu Organismus bedingt die Situation, dass sich auch Veränderungen ereignen. Und wenn dann die passende in Anführungszeichen dabei ist, dann wird die auch selektiert.
Wie sollte denn in der aktuellen Lage gegengesteuert werden, wenn man erstmal ganz konkret auf Nerzfarmen schaut und auch auf die Überwachung und Sequenzierung von Vogelgrippeviren?
Also was die, ich nenne es mal ganz allgemein, die Nutztierhaltung angeht, jetzt im Speziellen die Nerzhaltung, gibt es zwei Prämissen. Das eine ist die Biosicherheit, das heißt also möglichst vermeiden, dass es der Erreger in diese Nerzfarmen schafft. Möglicherweise ist es ja bei dieser Nerzfarm in Spanien über Futter, das aus Abfallprodukten der Geflügelhaltung gewonnen worden ist, vielleicht hineingekommen. Das ist also der eine Punkt. Und der zweite ist dann eben die persönliche Sicherheit, persönliche Schutzausrüstung der dabei beteiligten Menschen. Und das war ja in diesem Bestand, so wie ich das entnommen habe, so gegeben, dass die eben mit persönlicher Schutzausrüstung in diesen Bestand reingegangen sind. Und es deswegen ja bisher auch keinerlei Anzeichen gibt, dass sich aus diesem Bestand der Erreger nun weiter verbreitet hätte.
Wenn wir die Frage noch etwas weiten, jetzt gerade im Moment ist die Situation, die Corona-Infektionszahlen sinken, die Schutzmaßnahmen werden aufgehoben, die Pandemie geht nach Ansicht vieler in die endemische Phase über. Was sollten wir jetzt im großen Rahmen machen und beachten, um das Risiko einer nächsten Pandemie, zum Beispiel auch durch Vogelgrippeviren, so gut wie möglich einzugrenzen?
Ja, das ist eigentlich jetzt die große Herausforderung. Das heißt, was lernen wir denn jetzt aus dieser pandemischen Situation der letzten 3 Jahre? Es gibt die Triade aus Prävention, aus Vorbereitung und aus den Antworten, aus den Aktivitäten daraus. Im Englischen Prevention, Preparedness und Response. Das heißt, das sind die 3 Bereiche, um die wir uns sehr intensiv kümmern müssen. Zu Preparedness und Response gehört zum Beispiel die Überwachung im Humanbereich. Da gehört dazu die Impfstoffentwicklung, dazu gehört die Entwicklung von Therapeutika und im Sinne der Prävention eben diese riskanten Interaktionen zwischen Tier und Mensch. Es kommt dann nur mal aus dem Tierreich möglichst zu minimieren. Man wird das Risiko nie auf Null bringen, aber wir können doch vielleicht die Frequenz solcher Ereignisse, seien es nun einzelne Übersprungsereignisse oder dann auch die Entwicklung von Epidemien oder sogar Pandemien reduzieren. Das wäre ein Ziel.
Ich greife das Stichwort Impfstoffentwicklung noch einmal auf. Wie lange würde es denn dauern, einen Impfstoff herzustellen, sollte sich ein Vogelgrippestamm H5N1 tatsächlich auch unter Menschen ausbreiten und dort zu vielen Infektionen führen?
Das ist jetzt vor dem Hintergrund auch der Entwicklung der neuen Technologien bei den Impfstoffen, mRNA-Impfstoff, nach meiner Einschätzung kein großes Problem. Die Frage ist dann immer, wie schnell kann dieser Impfstoff in solchen Mengen hergestellt werden und dann an die entsprechenden Stellen geliefert werden, dass wir sehr schnell dann eine entsprechende Immunität in der menschlichen Bevölkerung aufbauen können. Das wird dann die aktuelle Situation zeigen. Das sind wir insgesamt deutlich besser geworden als früher. Aber ob das ausreicht, um mit einer Pandemieentwicklung dann so Schritt zu halten, ich fürchte, da werden wir auf die nächste Pandemie warten müssen.
Thomas Metten, Leiter vom Friedrich-Löffler-Institut, über einen Vogelgrippeausbruch auf einer Nerzfarm in Spanien und das grundsätzliche Risiko einer Vogelgrippe-Pandemie.